So, geht's wieder weiter? Ich bin ja darauf angesprochen worden, Sie sollen sich ja rühren. Das heißt ja Vorlesung mit Diskussionsmöglichkeiten. Nicht? Das ja noch die dritte Stufe der Demut hat ja noch gefehlt von Guardini. Nicht? Und die dritte Stufe, sagt er, ist die Rückhaltlosigkeit, mit der sich Gott in das Endliche hinabwirft. Also hier geht es nicht darum, dass das Endliche selber demütig ist und hinaufgeht, sondern in der dritten Stufe geht es darum, um die Demut Gottes, der sich ins Endliche hinabwirft. Dem am Endlichen liegt, wie man gesagt hat, Folie de Dieu, c'est l'homme. Nicht? Also diese Dimension, die hier auftaucht, während ja der griechische Gott, das Aristoteles, mit den Menschen nichts am Hütchen hat, mit überhaupt niemand. Weil er sagt, lieben heißt ja, mir fehlt was, ich sehne mich nach etwas, was mir fehlt und Gott fehlt nichts, also kann er nicht lieben. Und hier, der biblische Gott wird aber anders entworfen und nun sagt er, erste Stufe der Demut im Blick auf andere, ich bilde mir nicht ein, ich wäre der Erste. Zweitens, ich vergleiche mich mit Gott und sehe, dass ich da wie nichts bin. Drittens, Gott selber wirft sich hinab ins Endliche. Und Levinas spielt dann damit mit dem französischen Infini. Nicht, das heißt dann sowohl unendlich wie ins Endliche hinein. Er hat diesen selben Gedanken, wie ihn ja der Hegel hier im ersten Schritt auch hatte. Nicht, das Unendliche geht ins Endliche hinein. Infini. Dass das hier nochmal auftaucht. Und das steht natürlich auch nochmal dahinter, weswegen sich ja damit ja auch nochmal genuin biblisch gedacht, behaupte ich, auch das Selbstverhältnis des Menschen ändert, weil klassischerweise vom Griechischen her, und das hat auch entscheidend die christliche Tradition geprägt, ist dann der Mensch, wie ich immer sage, von Platon bis Pieper, ist der Weg der Eros, dass das Endliche hinaufgeht aufs Unendliche. Während wir eigentlich ja teilhaben sollen, dürfen, an der Herabbewegung Gottes selber. Und deswegen gibt es ja dann so Sprüche dann bei den Christen, mach's wie Gott, werde Mensch, nicht? Während nach der Ostkirche soll man ja göttlich werden. Da heißt der Satz, Gott wird Mensch, damit wir Gott werden können. Aber an sich, dann an der Erde, nein, wir sollen genau diese nicht in Form von Herablassung oder sich herunterlassen, sondern eben im sich hinabwerfen in die ins Endliche. Deswegen sagt er, wer von euch der Größte ist, der soll der Diener aller sein und so diese ganzen Bestimmungen, die dort hineingehören, weil sich das genau umdreht in diesen Schöpfungsvorstellungen. Die Engel sind für die Menschen da und die Menschen sind für die Tiere da und so. Jeder sorgt so, als die Höheren sorgen für die Niederen statt andersrum. Das ist an sich der Grundgedanke, der dann dort hineingehört. Und dann wäre eben auch nochmal die Frage aufzunehmen, wie das mit dem Glück und der Ganzheit ist, nicht? Wo unser Kinder-Ich sagt natürlich, Glück heißt, man wird geliebt. Und wir behalten ja unser Leben lang unser Kinder-Ich. Und das gehört ja auch zu uns. Und dazu sollen wir ja auch stehen. Und es ist schön, dass wir das als Christen erst recht nochmal können, dass wir Angst haben können vor dem Tod und dürfen, weil er ihn auch gehabt hat oder so, weil wir wie die Kinder werden sollen. Aber zugleich haben wir eben auch ein Erwachsenen-Ich. Und ein Erwachsenen-Ich, das will nicht so sehr geliebt werden, sondern das will lieben. Und ich behaupte, dass das größere Glück ist. Und das ist dann ja sogar bei einem solchen alten Heiden wie Goethe dann zu finden. Der bringt das ja wunderbar in diesen einen Vers, diese eine Zeile da in dieser Sesenheimer Lyrik. Welch ein Glück, geliebt zu werden, und lieben Götter, welch ein Glück. Also genau diese Steigerung, die da nochmal drin ist, wo er das genau weiß, dass Lieben nochmal beglückender ist, als geliebt zu werden. Kann man übrigens unter Christen auch ganz knapp und schlagend belegen, meine ich, indem man nämlich darauf hinweist, dass Gott auch die verlorene Kreatur liebt. Denn was heißt lieben? Lieben heißt mit dieser Kurzfassung von Hannah Arendt, volo ut sis, ich will, dass du seist. Das ist also kein poetisches oder bauliches Gerede, wenn ich sage, Gott liebt die Geschöpfe, sondern das ist genau die richtige Umschreibung. Wenn er der ist, der aufgrund dessen die Geschöpfe sind, aufgrund seines Willens, dann heißt es aufgrund seiner Liebe. Denn lieben heißt sagen, volo ut sis, ich will, dass du seist. Das sagt er aber auch zu jedem verlorenen Geschöpf. Der sagt ja nicht, wenn du nicht Ja sagst, dann lösche ich dich einfach aus. Und er sagt, nein, wenn du nicht willst, kriegst du von mir sogar die Kraft zum Nein sagen. Das heißt, geliebt wird man von Gott immer. Man wird da überhaupt gar nichts gegen machen können. Bei Paulus heißt das so, wenn wir untreu sind, er bleibt treu. Das ist genau derselbe Gedanke. Und seine Liebe ist nicht bedingt, sondern die ist bedingungslos und unbedingt. Die können wir gar nicht loswerden. Deswegen reicht es nicht, geliebt zu werden, denn nochmal geliebt wird man auch in der Hölle. Sondern entscheidend ist, ob man selber liebt, selber lieben lässt. Aber natürlich ist eine ganz andere Basis für einen selbst, wenn ich weiß, ich habe erstmal die Basis, ich werde geliebt. Das will ich überhaupt nicht kleinreden, das ist ja unglaublich, diese Tatsache, dass wir sagen können, wir sind nicht irgendwie aus dem Würfelbecher der Evolution gerollt oder dies oder jenes, sondern wir sind beim Namen gerufen, wir sind gewollt, jeder und jede. Und zwar nicht zu irgendwelchen Zwecken, sondern unser Selbstwillen. Trotzdem bleibt es dabei, und Rilke drückt das ja dann auch so aus im Malte Lauritz Brigge, schlecht leben die Geliebten und in Gefahr, oh, dass sie sich überwenden und Liebende würden. Genau diese Fortsetzung, die da hineingehört. Und deswegen bin ich der Meinung, geliebt werden macht noch nicht glücklich, sondern erst zu lieben. Das andere ist schon auch ein Glück, völlig klar, aber das andere ist nochmal eine Dimension dazu. Also wir waren bei der Kugel, wo das dann so nach innen hineingeht, das hier besteht, wo man dann drin verschwindet. Und was ist nun das für ein Innen? Und dann ist dieses Innen, dann sage ich hier so gerundet, abgeschlossen, wortlos, alleinig, allein. Es ist allein. Und dagegen eigentlich wendet sich die ganze Vorlesung, dass ich sage, das Glück besteht nicht im in sich gerundet sein. Obwohl das in uns auch als Sehnsucht drinsteckt, aber das ist ein Selbstmissverständnis, behaupte ich. Und es steckt eben ganz ausdrücklich von den Alten drin. Und ich verweise ja hier darauf, dass ich entweder also diese Sehnsucht habe nach, oder ich drehe es um, und da zitiere ich ja jetzt den Thomas Carlyle, der gegen die Sozialisten und gegen deren Heilsversprechen dann dort schreibt, der Grund zum Unglück des Menschen liegt in seiner Größe. Die moderne Sozialpolitik wird gewiss nicht auch einen einzigen Schuhputzer glücklich machen. Zitat, denn der Schuhputzer hat eine Seele, die ganz anders ist als sein Magen und würde, wenn man es recht betrachtet, zu einer dauernden Befriedigung und Sättigung nicht mehr und nicht weniger verlangen als Gottes unendliches Weltall ganz allein für sich selbst. Ebenso wie Leute auch in schöner Deutlichkeit sagen, ich will alles und das Ganze und zwar sofort. Also so dieser Punkt, der da eigentlich hingehört. Und da denken die Leute, das wäre also das Glück. Das heißt, da muss also die Kugel doch einen unendlichen Durchmesser haben. Oder? Ich will auf was anderes hinaus, dass, wie man eben gesagt hat, zum Glück noch dazugehört, wenigstens einer, dem man sagen kann, dass man glücklich ist. Also, dass man das jemandem mitteilen will. Was macht man mit seinem ganzen Glück, wenn man es niemandem sagen kann? Also man will das Glück jemandem mitteilen, man will sich mitteilen jemandem, man will sich mit jemand teilen. Und das sind alles keine Wortspiele, sondern das sind alles Seiten an diesem Gesamtphänomen, was dorthin gehört. Gegen, behaupte ich, das Selbstmissverständnis von solchen Träumen, von Mystik oder so, die immer darauf hinausläuft, alleinig, alleinig. Mit diesem schon wiederholt zitierten Wort von Wilhelm Busch, wer einsam ist, der hat es gut, weil niemand da, der ihm was tut. Ne? Dass es das gerade nicht ist, sondern dass ich treffen will auf jemand anderen mit dem ganzen Problem, was das heißt, dann habe ich nämlich Unterschied und Differenzen. Dann habe ich Grenzen. Und dann habe ich das, was ganz Asien als Grund des Leids anführt und des Unglücks, dass ich nämlich nicht der andere bin und der andere nicht ich bin. Das ist das eigentliche Unglück, ganz deutlich im Buddhismus, aber eben auch im Hinduismus, wo ja der Buddhismus dazu eben eine entsprechende Reformreligion ja war. Der Hinduismus, der sagt, dass im Grunde allen Seins eben sein Wissen Wonne liegt, aber doch festhält, der einzelne Endliche, der ist im Unglück, weil er nämlich als ein Individuum er selbst ist und alles andere ist er nicht. Und deswegen besteht die Erlösung ja darin, dass ich mich auflöse in das Ganze, wie die Salzpuppe im Meer. Weil das eigentliche Unglück, sagt Asien, darin besteht in der Individuation, dass ich Grenzen habe zum anderen. Ich muss also verschwinden, damit die Grenzen verschwinden. Das ist der Gedanke, der eigentlich drinsteckt. Und dagegen sage ich hier nein, sondern es gehört genau zum Glück dazu, dass ich es mit jemand teilen kann. Also Nihilismus heißt nicht, es gibt nichts, sondern Nihilismus heißt, mit den Unterschieden ist nichts. Also dieser Gedanke, dass die Vollkommenheit also nicht drinsteckt, und das ist ja dann besonders deutlich, dass ja auch die Kugel nicht vollkommen ist, wie ich immer sage, ganz formal schon gezeigt, hat eine Kugel keine Ecken und Kanten. Ist ja nicht so, dass der nichts fehlt. Der fehlen genau die Ecken und Kanten. Und damit ist klar, dass es keine Vollkommenheit gibt, wenn ich so denke. Entweder bin ich ein Würfel oder eine Kugel. Aber einen Kugelwürfel gibt es nicht. Das müsste es aber geben, wenn ich wirklich sollte vollkommen sein können. Wenn also Vollkommenheit heißt, ich genüge ganz mir, ich bin auf niemand anderen angewiesen, ich brauche niemand, ich genüge mir. Und das als Freiheit denken. Das gerade geht eben nicht. Also ganz egal, wie weit man die ausdehnt, das geht sowieso nicht, sondern das Entscheidende ist, und das, finde ich, kann man gerade zeigen an dem berühmten, bei der Glückssuche nach dem Ochsen dort, nicht? Im achten Bild ist eben überhaupt nichts. Der Ochse ist weg und der Hirte ist weg. Es ist alles weg. Und erst im neunten Bild ist dann alles wieder da, aber dann wird dann dort gesagt, es ist alles da und jetzt weiß man, dass es eigentlich so ist, wie es ist und dass man dann nicht tiefer gucken muss, während es für den Christen ja dann auch alles da ist, aber mit einer anderen Bedeutung. Das ist nicht, was es ist, sonst ist es zugleich Symbol, es ist Erscheinung, es ist sich Zeigen des Schöpfers und der anderen. Das ist eben nicht identisch. Aber wenn ich in dieser Weise also Glück suche, in dieser Form, dann ist das Ziel der Suche nach dem Ochsen die Leere. Und das schlägt man ja dann auch uns vor, dass man das einführen soll. Und demgegenüber sage ich jetzt, worum es geht, ist Aufmerksamkeit. Also gerade nicht um die Lehre. Oder bleiben wir bei der Lehre und gucken wir mal, was in der Benediktregel kommt auch die Lehre vor. Das heißt lateinisch vacare. Daher kommt das Wort vacans, Ferien, nicht? Nur ist diese Lehre, die dort herrscht, eine Lehre für, nicht eine Lehre von. Vacare Deo steht da nämlich. Also ich bin leer für. Ich muss leer sein, um empfangen zu können. Ich muss schweigen, um hören zu können. Es muss Stille sein, damit man Musik hören kann. Und was immer man nimmt, ich bin also leer für etwas, nicht leer von allem. Sodass wir tatsächlich sagen können, in beiden großen Entwürfen, Buddha wie im Christentum, gibt es also Schweigen und Leere. Aber es ist ein ganz anderes Schweigen. Im einen Fall ist dieses Schweigen, dieses Verstummen und Verhallen und Verklingen von allem, berühmte Wort dafür, Nirvana, dieses Verwehtsein. Und im anderen Fall ist es ein Hören auf, ein Stillwerden, um zu hören. Es ist ein dialogisches Schweigen. Das andere, was dort hineingehört, ist, also ich kann nicht das Schweigen für sich einfach nehmen und sagen, kein Laut, sondern das Schweigen selber muss noch ausgelegt werden. Ist es ein Stillwerden für etwas oder ist es ein Fehlen von allem anderen? Dass das nochmal drinsteckt. Oder man kann es ja auch anders ausdrücken, aus Kugeln kann ich kein Haus bauen. Und da verweise ich auf eine dieser frühesten Schriften, der nicht-biblischen Schriften, das sogenannte Träume des Hirtes Hermas, wo dort der Schreiber von Träumen berichtet und dann kommt immer eine Herrin, die ihm die Träume auslegt. Und dann geht es in dem dritten Traum geht es um einen Turmbau und dann liegen unter den Steinen alle möglichen Steine rum und auch glänzende Runde, wo dann steht, die passten nicht für den Bau. Und dann erklärt die Herrin ihm, hier muss erst der Reichtum, der ihre Seele beherrscht, vermindert werden. Zitat, wie nämlich der rundliche Stein nur dadurch viereckig wird, dass man ihn behaut und einiges von ihm wegnimmt. Wir sind wieder bei der Enge. Nicht? Also das muss natürlich geschehen, das heißt dann eben Noviziat oder das andere, früher hieß das mal Verlobungszeit oder so, nicht, wo das auch so war. Also man wird ein bisschen so zurechtgehauen, nicht? Und wird aus der Kugel ein Würfel. Denn Würfel kann man aneinander pappen. Nicht? Und dann kommt noch die Verliebtheit dazu. Das heißt, dann werden so die Würfelflächen so ein bisschen klebrig. So. Und dann packt das, klebt das so besser zusammen. Nicht? Das ist dann nochmal so. Also, ich muss also weg von dieser Idee der Kugel, weil eine Kugel mit einer anderen Kugel nur in einen Punkt klicken kann. Und ein Punkt ist ja nichts. Wir wissen, ein Punkt ist keine Fläche, sondern eben ohne Ausdehnung. Tatsächlich gibt es das in der Realität nicht. Auch die Billardkugel datscht so ein bisschen ein, wenn die aufeinander gehen. Nicht? Aber jetzt prinzipiell von der Idee her. Muss ich also diese Kugel entsprechend bauen, damit daraus was gebaut werden kann. Ich bin wieder bei der Sache mit der Mitteilung, dass ich mitteilen muss, wenn man zusammen ein Haus bauen will, muss man also mit der Kugeligkeit da aufhören. Sodass also da schon diese Idee auch nicht funktioniert. Wenn ich mir natürlich Persönlichkeit vorstelle als Kugel, dann muss ich sagen, ich muss meine Persönlichkeit aufgeben. Und das ist natürlich das große Problem, das ist auch heute das Problem in den Orden, wenn man das so mitkriegt, so ein bisschen so zwischen den Generationen auch, dass natürlich die jungen Leute, die da jetzt dorthin gehen, ganz ausgeprägt, gerade auch in den Frauenorden, natürlich andere Vorstellungen von Selbstverwirklichung und Glück haben und sagen, was kann man überhaupt für Regeln machen oder wie soll das überhaupt aussehen? Was heißt Klausur? Wenn jeder darauf besteht, ein Handy zu haben und da alles Mögliche drauf kommt oder wie sieht das aus? Nicht? Oder so Geschichten, völlig neue Probleme, wo das mit den alten Regeln alles nicht mehr geht. Also nochmal, setze ich Persönlichkeit oder Person mit Kugel gleich, kann es überhaupt nicht gehen. Oder ich muss sagen, ich muss meine Persönlichkeit opfern. Persönlichkeit kann ja vielleicht auch sein, im Dienst von Personen. So würde Guardini zum Beispiel antworten. Guardini hat scharf unterschieden zwischen Persönlichkeit und Person. Sagt, Persönlichkeit ist diese so die Humboldtsche ausgeführte und gefüllte Persönlichkeit und Person ist die Rückführung auf den selbstvergessenen Dienst und Kern. Max Müller hat seinerzeit hier seine Antrittsvorlesung, das war 60 oder 61, seine Antrittsvorlesung gehalten im Titel Person und Funktion. Ganz in diesem Sinn auch und es war auch auf Guardini eingegangen, der damals ja selber noch lehrte in der Zeit und hat das auch aufgegriffen, hat gesagt, ich muss eben von dieser Idee der Persönlichkeit, wo es so um die Selbstbildung und Selbstausreifung, was ja auch alles schön und gut ist, also gehen, ich muss hinblicken auf das, was Person heißt, selbstvergessener Dienst. Dasselbe wäre das, was die Engländer Gentleman genannt haben. Nicht? Ein Gentleman ist einer, der dem anderen das Leben erleichtert, ohne dass er auffällt dabei. Das ist der, den man nicht sieht, wenn er durch die Tür hereinkommt, weil er immer sagt, après-vous, monsieur, er kommt immer hinterher und man guckt auf den, der vorher reinkommt. Nicht? Gentleman ist einer, der den anderen gut dastehen lässt. Im Fall von jemandem wie Fred Astaire sogar ein Kleiderständer. Nicht? Der kann immer seine Partner gut dastehen lassen. Also, dass so diese Dimension dort hineingehört. Das wäre also das gemeint, was Person heißt im Unterschied zu Persönlichkeit. Und da haben wir jetzt benediktinisch diesen Begriff vacare Deo, leer sein für ein Kunstwerk, einen Menschen, eine Aufgabe, Gott oder was auch immer. Und dann kriegen eben die Ecken und Kanten einen neuen Sinn. Sie sind jetzt kein Mangel, sondern sie sind einfach Voraussetzung. Daher ja meine Formel, die ich ja schon oft genug hier wiederholt habe, dass ja wir haben, was wir haben, um es geben zu können. Und wir haben nicht, was wir nicht haben, um es bekommen zu können. Es geht nicht darum, um da was zu ergänzen, Hälften zum Ganzen oder so ähnlich, sondern es geht um Austausch, wie beim Gespräch, was eigentlich sein soll. Also der Stein wird behauen und kann dann tragen und dienen. Wer alles bloß für sich hat, der braucht es eigentlich nicht mehr. Und deswegen kann dann auch folgen, er braucht auch gar nicht alles zu haben, denn alles ist auch nochmal nichtig. Wenn ich wirklich allein bin und alles habe, dann ist das dasselbe, wenn ich nichts hätte. Gnosiologisch war das ja diese berühmte Formel von Lewis, wer alles durchschaut, sieht nichts. Wenn ich durch alles durchgeguckt habe und schließlich auch durch mich nochmal, dann ist wirklich alles weg. Und die Frage ist, ob wir die Augen haben, um nichts zu sehen oder ob wir nicht die Augen haben, um einem Blick zu begegnen. Das ist also genau die Frage. Also was meine ich mit Ganzheit? Und da kommt ja dann diese Idee hinein, dass wir so als abendländischen Mythos, vor allen Dingen diesen berühmten platonischen Mythos, genauer ja Aristophanes Mythos haben von den beiden Hälften. wo ja schon Aristoteles sagt, wenn zwei Hälften ein Ganzes bilden, dann muss entweder eine Hälfte sterben oder beide. Und das muss nicht erst Aristoteles sagen, das sagt Sokrates selber im Gastmahl. Er sagt, es ist gar nicht wahr, dass die Menschen Ganzheit wollen, die Menschen wollen das Gute. Und bringt als Beispiel Leute, die im Krieg verletzt worden sind und bei Wundbrand oder so lieber das ganze, die ganze Gliedmaße opfern, als zu sagen, ich will das irgendwie ganz bleiben, lieber ohne das und lebend als das ganze tot. Und da nimmt damit 300 Jahre voraus Plato hier ein Wort, was dann bei Jesus steht, dass er sagt, wenn dich dein Auge ärgert oder dein Arm, reiß es aus, hack es ab, lieber ohne ein Auge in den Himmel als mit beiden Augen in die Hölle. So hat er das da ja formuliert und nimmt damit eigentlich nur auf, was vorher schon beim Platon steht im Gastmahl, wo die Diotima das schon so erklärt, dass es nicht auf die Ganzheit ankommt, sondern auf das Gute. Und was steckt dahinter? Ich bleibe dabei zu sagen, bis jetzt hat mich also noch niemand dazu gebracht oder überzeugende Gründe, dass das nicht so sei. Ich glaube, dass das damit zusammenhängt, dass hier Glück immer als Leidlosigkeit gedacht wird. Dass das hier hineingehört. Und dann muss ich natürlich Alleinsein denken. Denn Leid, formal genommen, geht es dann nicht jetzt erstmal darum, dass das wehtut oder traurig macht, sondern erleiden heißt erstmal, es geht nicht nach meinem Kopf. Mir begegnet, ungewollt. Der Blick des anderen, sei es Lob oder Tadel oder wie auch immer, mir begegnet, ich bin Objekt eines anderen. Ich bin ein Du. Das ist zunächst mal schon mit Leiden hier in einem ersten Schritt gemeint. Dass das natürlich noch mehr einschließt, ist schon wahr, aber erstmal ist es dieses. Und drum liebe ich ja diesen Ausdruck so in unserer Sprache, dass wir sagen können zueinander, ich mag dich leiden. Und dann komme ich da auf den Blondel zu sprechen, der eben ausdrücklich sagt, das Leid ist das Siegel eines anderen in uns. Und das kann man ja mal versuchen, prinzipiell zu meditieren. Also mir kann doch Neues und Fremdes überhaupt nur so begegnen, dass ich mich dafür öffne, nein, das ist schon gar nicht richtig, dass ich mich von ihm dafür öffnen lasse. Denn soweit ich mich öffne, tue ich es ja nach meinem Maß. Und soweit ich mich öffne, nehme ich auch das andere auf nach meinem Maß. Mein Beispiel war immer ein Schlag aufs Auge und ich sehe Sterne, ein Schlag aufs Ohr und es brummt. Also es wird immer einfach umgesetzt auf die Weise des Empfangs. Ein klassischer Satz des Mittelalters, immer zu sagen, quid vit recipitur ad modum recipientis recipitur. Es wird immer aufgenommen nach dem Maß dessen, der aufnimmt. Und dann begegne ich doch eigentlich immer noch wieder mehr mir, als wirklich dem anderen Neuen, sondern ich habe es dann immer schon dadurch, dass ich es jetzt bekomme, schon in mich verwandelt. Nicht gleich so massiv wie beim Essen, aber es gehört schon ein bisschen hinein. Und da haben wir auch so Ausdrücke. Aneignen heißt das, sich etwas aneignen. Wenn ich das so entwerfe, dann kann man sich nur so helfen, wie es Dr. Thomas macht und sagt, das Höchste von Gott ist, zu erkennen, dass ich ihn nicht erkenne. Denn ihn erkennen heißt ja, ihn in mich verwandeln und dann wäre er wieder gerade weg. Also kann ich ihm nur so begegnen, dass ich ihn eben gerade nicht erkenne. Ja, wenn ich erkenne, bloß denke, als in mich hineinholen, ja, dann kann es natürlich nicht gehen. Aber wenn ich mich öffnen lasse für, also wenn ich sage, berühmte Wort aus der Reformationszeit, Capax Infiniti, Finitum Capax Infiniti, also fähig, das Unendliche zu empfangen. Wenn ich das so sage, ist die Frage, wie das geht. Aber wenn ich sagen würde, ich bin fähig, mich umfangen zu lassen, dann ist es anders. Das verknüpfe ich ja immer mit dieser Wanderlegende mit dem Augustinus, wo das Kind da das Meer in die Grube schöpft. Wo ich dann sage, was habe ich davon, wenn ich das Meer in die Grube schöpfe, selbst wenn das ginge? In der Grube ist es kein Meer mehr. So ein Meer heißt, ich treibe drauf rum. Also muss ich mich entweder schwimmen oder wenn ich nicht schwimmen kann, mich auf ein Holz setzen, nicht? Das Kreuz zum Beispiel. Und dann kann ich auf dem Meer schwimmen und kann davon erzählen. Und dann kann ich auch vom Meer berichten, aber nicht, weil ich das Meer jetzt verschluckt hätte. Wie ein Superwalfisch, sondern dass ich vom Meer getragen und aufgenommen werde. Das ist die einzige Weise, wie man dem Meer begegnen kann. Und das ist nicht im Blick, wenn ich das entwerfe, als erkennen heißt, haben wollen und sich aneignen oder einverwandeln. Sondern hier geht es gerade, sich dem aussetzen. Und dann kommen so Sätze, die dann dorthin gehören, die dann bei Blondel stehen, aber die man bei Goethe auch lesen kann. Wer an einer Sache nicht gelitten hat, kennt und liebt sie nicht. Diese Lehre kann man in einem Satz zusammenfassen, aber nur Beherzte können ihn verstehen. Der Sinn des Schmerzes liegt darin, uns das zu entschleiern, was dem Erkennen und dem egoistischen Wollen sich entzieht und Weg zur echten Liebe zu sein. Also genau das, was ich nicht für mich also besitzen und besetzen kann, sondern wovon ich mich ergreifen und umgreifen lasse. Nicht? Und der Schmerz zeigt mir genau das, dass sich hier Dinge meinem Erkennen und meinem Wollen entziehen, dass sie nicht beherrschbar sind, sondern dass ich mich von denen nur ergreifen lassen kann, aber nicht sie ergreifen. So wie eben mit dem Meer, das ich natürlich nicht in eine Grube schöpfen kann. Und darum sagt ihr, man erlangt das Unendliche nicht wie ein Ding, man erschließt ihm den Zugang in uns nur durch die Leere und die Abtötung. Früher hat man das ja so ungeniert gesagt, Abtötung, nicht? Ist auf Lateinisch Mortificatio, also Totmachung. Das war früher ein ganz geläufiges Wort in der Spiritualität, in den Klöstern, auch in der Laienspiritualität. Nicht? Natürlich muss man sich abtöten, man muss still werden, um zu hören, man muss also dieser Wille zum Ausgriff, zum an sich reißen, das muss man überwinden und abarbeiten, damit einem überhaupt etwas begegnen kann, dass das hier eintritt. Also, man nähert sich dem Unendlichen nicht dadurch, dass man es würde oder es bekommt, sondern nur durch Selbstunterscheidung. Durch die entschiedene Annahme der Endlichkeit seiner selbst. Also nur im Maß, dass wenn ich mich nicht mehr mit Gott verwechsle, habe ich die Chance, Gott begegnen. Nur wenn ich mich nicht mit dem Partner verwechsle, habe ich die Chance, ihm zu begegnen, in seiner Fremdheit und seiner Eigenheit. Und das ist ja dieser Dienst, den uns auch die Kunstwerke tun, bei den Dingen, dass wir uns so die Sachen aneignen, ob das nun der Mond ist oder die Rosen oder irgendwas. Und dann wird diese ganze eigenschaftliche Fremdheit der Dinge im Kunstwerk wieder sichtbar, dass man immer merkt, wie fremd die sind. Da muss man nicht jetzt eine ganze Dramatik der Verfremdung machen wie Brecht, sondern das ist eine Grundstruktur, behaupte ich, von Kunst überhaupt. Uns das, was wir uns so angeeignet haben und wo wir uns daran gewöhnt haben, was man nicht mehr sieht, wie ich gesagt habe, das Eisbärenfell vor dem Bett ist dasselbe wie das Bild über dem Bett, nämlich harmlos gemachte Gefahr, getötete Gefahr. Das ist nur noch das Eisbärenfell und das Bild haben wir auch nicht mehr gesehen, seit wir es vor 3 Jahren gekauft haben oder so. Diese Sache, das jetzt wieder zu entdecken, wahrzunehmen, davon angesprungen zu werden und in Frage gestellt zu werden, das wäre es. Und deswegen sagt dann der Blondel, wenn unser Herz auch nur ein wenig Größe und Sehnsucht hat, freuen wir uns mehr über das, was wir nicht haben, als über das, was wir haben. Mit haben ist natürlich hier besitzen gemeint. Ich mache ja zwischen beiden einen Unterschied und lese ja haben gerade in diesem Vollsinn. Ich habe Angehörige nicht, weil die mir gehören, sondern weil ich denen zugehöre und Verantwortung für sie habe. Das ist ja eine andere Sache. Also da müsste man an der Stelle besser hier besitzen sagen. Und das ist wahr, dass ich mich mehr über das freue, was ich nicht besitze, denn das, abgesehen davon, dass man sich selbst schon nicht besitzt, aber gut, ein Stückweise vielleicht mag ja sein irgendwie, mehr über das, was wir nicht haben. Also Liebe unterscheidet, und zwar gerade dann, wenn sie nicht mehr zwischen mein und dein unterscheidet, eben zwischen ich und du. Und im Dienst dieses Grundwortes, ich bin dein. Dass genau das hingehört, also ich begegne dann Gott, wenn ich mich nicht mehr mit ihm verwechsle. Dass das eigentlich hineingehört. In der alten Vulgata hat das da geheißen, nicht? Vacate et videte quoniam ego sum Deus. Werdet leer und schaut, ich bin Gott. Gott erkennen heißt also, in eine Verfassung zu geraten, jenseits der Möglichkeit, sich mit ihm zu verwechseln. Natürlich macht das erstmal Furcht und Schrecken, aber ist dann zum Ende genau diese Seligkeit der Liebe, die sich gerade an der Unvergleichlichkeit des Geliebten freut. Dass gerade diese Andersheit dorthin gehört. Und dann wird Ganzheit ganz was anderes. Und dann komme ich auf diesen hebräischen Sinn der Ganzheit, nicht? Wenn Gott zu Abraham sagt, geh vor mir einher und sei ganz, Luther übersetzt das mit fromm an der Stelle, Bei uns heißt es Recht oder Gerecht jetzt in der Einheitsübersetzung. Dieses Tamtamim, das heißt eigentlich unabgelenkt ausgerichtet auf. Nicht, dass mir was fehlt, sondern dass ich ungeteilt bin in der Zuwendung. Bei der Kugel ist das Gegenteil unvollständig. Hier das Gegenteil zu Tamim ist zerstreut oder geteilten Herzens, nicht gesammelt. Und das drückt, Buber macht das ja so stark, der drückt das Wort Du aus. Er sagt, das Wort Du steht für eine unabgelenkte Ausgerichtetheit auf. Gucke nicht rechts, gucke nicht links, sondern bin da ganz in Beschlag genommen. Und da gehören dann die ganzen Ausdrücke hinein, Stabilitas, Weg, Aufstieg, Ausgriff, Kampf, Gehorsam und was es da alles gibt. Die müssen also alle neu gelesen werden, behaupte ich von dort her. Es geht nicht darum, dass ich die in mir sammle, damit ich ganz bin, dass ich mich abschotte, dass ich ein hartes Herz habe. Bis hin zu den Texten, bis hin in die Gottesknechtlieder, wo es ja auch im Unterschied zu Jesus selber dann dort heißt, ich machte mein Gesicht hart wie einen Kiesel, als sie mir die Haare ausrissen aus dem Bart und mich bespien. Von wegen hart wie ein Kiesel. Es hat ihn ja genau getroffen, jede einzelne Sache. Also es geht gerade darum, nicht sich hart zu machen, stoisch oder so, um da eben sich zu behaupten, sondern es geht gerade darum, sich ganz auszusetzen. So wie das Celan ja bei so einer Umfrage von der Poesie gesagt hat, wo er sagt, die Poesie, die ne s'impose pas, s'expose, sie setzt sich aus. Nicht, dass es darauf ankommt, sich auszusetzen und nicht sich durchzusetzen. Womit man dann das Bild der Kugel ersetzen will, das bleibt offen. Ob ich jetzt das stärker, was weiß ich, männlich entwerfe vom Pfeil her oder eher weiblich von der Schale, ob ich eher sprechen will vom Blick oder vom Ohr, das ist egal. Jedenfalls bin ich geöffnet, statt in mir geschlossen, geöffnet für und aus auf. Das ist das, worum es geht. Und dann ist natürlich auch die Sache mit dem Standpunkt jetzt anders geworden. Hier steckt jetzt keine Selbstbehauptung mehr drin, sondern hier finde ich dann dieses schöne Wort, was wir ja auch haben, Inständigkeit. Inständigkeit. Inständigkeit heißt unablässig, unabgelenkt. Anderes Wort, was dorthin gehört, heißt dann Geduld. Geduld heißt auf Griechisch Hypomonä, wörtlich drunter bleiben. Unter der Last. Also, man steht nicht im Mittelpunkt, einen Kreis beherrschend, wie groß oder klein er ist, sondern man richtet sich aus auf den Mittelpunkt. Sodass sie dieselben Begriffe haben wie bisher und vorher, nur bedeuten jetzt alle was anderes nach so einer Conversio. Wie man ja gesagt hat, wirkliche Umkehr, da ändert sich nichts, sondern alles hat sich verwandelt. Es können dieselben Wörter sein, es können dieselben Texte sein, aber man liest sie anders. Sie haben eine andere Bedeutung bekommen. Das gehört dorthin. Also es geht nicht darum, da so bei sich zu sein, sondern es geht darum, um Ekstase, um außer sich sein. Sodass dann auch das Muster der Liebe nicht mehr, wie auch Thomas das entwirft von den Griechen her, das Muster der Liebe sei die Selbstliebe. Nein, das Muster ist gerade das Selbstvergessene, zugehen auf und da sein für etwas und jemand anderen. Und da muss man das natürlich nochmal unterscheiden von aller Schwärmerei, weil es nämlich nicht das eigene Wollen und Laufen ist, sondern das Ergriffensein, wie ich dann immer sage, mit meinem Medium. Nicht ich ergreife eigentlich, sondern ich lasse mich ergreifen. Also eigentlich soll man dann nur tun, wozu man gerufen wird. Und ich behaupte, dass das auch jetzt nicht etwas ist, was etwa bloß in klösterliche Gefilde gehört, sondern das gilt bei jedem Kunstwerk. Wenn ich dort suche, ist das, was rauskommt, gesucht. Sondern ich muss das tun, was sich da auferlegt, was da jetzt sein soll. Wo da noch etwas hingehört, dieser Farbklecks oder diese Silbe. Und so meine ich ja auch bei schwierigen ethischen Situationen. Es geht nicht darum, ob mir da was erlaubt ist, sondern ob es gesollt ist. In wichtigen Dingen sollte man eigentlich nur tun, was einem abverlangt wird, behaupte ich. Das ist das entscheidende Kriterium. Statt zu suchen, wie schramme ich dann noch an dem oder jenem vorbei oder so, sagen, was wird eigentlich von mir verlangt. Im Ästhetischen, im Ethischen, überall, meine ich, gilt das eigentlich als die Bestimmung, dass nicht wir das erste Wort haben, sondern dass wir hinhören, was von uns erwartet wird. Ich lasse das bewusst so im Passiv. Wenn man das Passiv kann man lesen als Passivum Divinum, also von Gott her. Man kann es lesen von der Situation, vom Gegenüber, von was weiß ich auch immer, von dem Kunstwerk, das da verlangt, soweit ist es schon, was gehört noch hin? Oder in der Küche, das Essen ist fertig, man schmeckt es ab, denkt, was fehlt noch, was gehört denn da noch hin? Nicht, was mir einfällt, kreativ, nicht, sondern was ruft da danach, dass es jetzt noch dahin gehört? Dass man das merkt oder hört. Und da hinein gehört dann dieses Protokoll dieses Heidegger-Seminars über Zeit und Sein, auf das ich da zu sprechen komme, wo er hineinnimmt am Schluss diese Erzählung von Nossack aus der unmöglichen Beweisaufnahme. In der unmöglichen Beweisaufnahme geht es darum, dass der Angeklagte dort angesprochen wird, weil seine Frau verschwunden ist. Und er sagt, ja, die ist einfach weg und man erfährt nicht, wo sie ist. Und dann sagt der Richter, ja, haben doch Telefonnummer, rufen Sie doch an oder so. Und dann sagt der Angeklagte, winkte ab, man müsse da sein, sagt er, wenn man angerufen wird. Selbst anzurufen, das sei das Verkehrteste, was man tun könne. Und das stellt der Heidegger da an den Schluss dieses Seminars, diesen Verweis darauf, weil das fürs Künstlerische gilt, fürs Ethische, fürs Religiöse, für alle diese Dimensionen. Anrufen ist das Verkehrste, was man könnte. Man könnte natürlich noch Folgendes einzeichnen. Ich kann natürlich angerufen werden, ich soll jetzt anrufen. Also klar kann man das noch sagen und die Schraube so eins weiterdrehen. Das haben Sie zum Beispiel im Fall von Parsival. Der hätte wirklich fragen sollen. Nicht? Das war falsch, dass er nicht gefragt hat. Aber das ist ja was anderes, ob ich aus Neugier frage, wo es dann dieses Buch gibt von dem, ist der Name schon wieder weg, mit Bodenheimer, die Warum heißt das, ein schönes Reklambändchen, Warum von der Obszönität des Fragens. Dass es darauf ankommt, wer fragt wen, wie geht es Ihnen, nicht? Früher hat man das gewusst, Sie können nicht, wenn der Bundespräsident zu Besuch kommt, den fragen, wie geht es Ihnen? Nee? Und ich wäre niemals auf die Idee gekommen, meinen Professor zu fragen, wie geht es Ihnen? Da habe ich schon mal gewagt zu fragen, darf man mal fragen, wie es jetzt geht? Also, aber mit der Formel davor, mit welcher Ungeniertheit mich so die Leute fragen, wie geht es Ihnen? Also ich meine auch so Studenten, ich finde das ja rührend. Nicht? Aber für mich setzt das immer noch so ein Stich voraus, weil eigentlich habe ich mich sowas nie getraut zu tun. Nicht? Also das ist gemeint, darf man also den anderen fragen oder nicht? Eben eigentlich nicht, es ist das Verkehrteste anzurufen. So muss angerufen werden. Aber natürlich kann man angerufen werden, anzurufen. Der Parsival hätte fragen sollen. Nicht? Also damit wir uns recht verstehen. Ich will hier nicht irgendwelche fundamentalistischen Verhaltensweisen hier propagieren. Ich will nur erzählen, dass es hier so Verschiebungen gibt im Umgang miteinander, wo es ja gar nicht schlecht ist, dass es die gibt. Ich weise nur darauf hin, dass das ein Unterschied ist. Nicht? Und im Fundamentalen stimmt es schon, also nicht man selber anrufen, sondern angerufen werden. Deswegen sage ich, es kommt darauf an, werde ich geheißen, werde ich aufgefordert. So wie der Gabriel Marcel sagt, ich kann eigentlich kein Versprechen geben, wenn ich dazu nicht gerufen werde. Ich kann nicht sagen, ich bleibe dir mein Leben lang treu, sagt der Marcel, sondern entweder belüge ich mich oder den anderen. Sagt er. Oder jemand, der in Orden geht oder was auch immer. Nicht? Das kann ich nur tun als Antwort auf ein Gerufensein. Ich sage, ich stelle mich hier zur Verfügung und mache das. Sowohl bei einer Zweierbeziehung wie also bei solchen Situationen. Also ich muss warten, bis ich angerufen werde. Dort ist das bezogen auf diese selbstunsichere Frau, nicht, wo man das gar nicht machen darf, sondern muss warten, bis die anruft. Aber ich finde, dass das grundsätzlich hingehört, und zwar gerade auch nochmal mit diesem Passiv. Das Entscheidende ist, dass nicht ich was tue und mache, sondern dass ich sehe, was wird von mir erwartet. Dass das eigentlich hingehört.
Wenn man aber nicht angerufen wird, was ist dann?
dann hat man noch zu warten. Und deswegen schauen Sie mal, wie oft Jesus vom Warten spricht. Wir sind in der Gefahr, dann stattdessen zu suchen. Und dann sind wir gerade nicht da, wenn der Anruf kommt, weil wir am Suchen sind. Deswegen hat ja der Kollege Marquardt gesagt, wir leben heute im Zeitalter des Alibi. Das heißt, immer wenn wir gerade gemeint werden, sind wir woanders. Und woran ich das ja immer verdeutlicht habe, war das Beispiel Heimsuchung. Heimsuchung, das gehört eigentlich hin auf den Besuch der Mariens bei Elisabeth. Die Elisabeth freut sich, dass da die Maria kommt. Während wenn heute die Christen von Heimsuchung reden, dann meinen sie was wie ein Unglück, eine Krankheit oder so. Das heißt, heimgesucht werden will man besser nicht. Und damit einem das nicht passiert, einfachste Sache, man ist nicht daheim. Die Leute sind zerstreut. Die sind einfach woanders. Gott kommt und man ist nicht da. Wie fein. Nicht? Denn wenn man da wäre, kommt er vielleicht gerade. Also diese Situation, die dort hineingehört, also wo wir die Begriffe so verschieben, das meine ich damit. Und da kann es, deswegen spricht Jesus selten vom Suchen, weil man nämlich Suchbilder haben muss, sondern er spricht vom Warten, vom Wachsein. Und das können Sie bei den Rabbinen auch lesen. Im Talmud steht das, diese ganzen 613 Gebote, die sind nur da, damit man wach bleibt, wenn der Messias kommt. Das sind Methoden zum Wachbleiben, die dorthin gehören. Weil das Entscheidende ist. Also es kann sein, dass man unter Umständen länger warten muss, das ist wahr. Und dann wird man schon wissen, warum. Der Nietzsche sagt, wer Großes zu verkünden hat, schweigt lange sich hinein. Und dann geht es irgendwie weiter, wer einst den Blitz zu zünden hat, muss lange Wolke sein oder so ähnlich. Nicht? Also das ist erst so eine Weile, braucht der Geduld. Und das ist ja das, was heute angesprochen wird, ist in unserem Kunst, zum Beispiel in unserem Marktverhältnis in der Kunst, noch möglich, dass jemand reift. Und dann wird ihm ein erster Bestseller, der gelingt eben. Und dann erwarten die Leute, dass er spätestens 2 Jahre später den nächsten Roman vorlegt, nicht? Darf ja gar nicht anders gehen. Gibt es dann überhaupt noch diese Möglichkeit des Ausreifens und des Wartens, bis das wieder soweit ist? Ja, dieses bekannte kleine Gedicht von Kunze als Antwort auf den Reich Ranitzky, der ihm da zum Sohn zu mir geschrieben hat, wo bleibt denn jetzt endlich ihr nächster Gedichtband? Und wo er dann geschrieben hat, wann der Apfel reif ist, weiß der Apfel und nicht der Gärtner, nicht? Marcel sagt immer, nein, nein, das weiß nur der Gärtner und nicht der Baum, der ist da unbelehrbar an dem Punkt. Nicht? Bei allem Wohlwollen, aber Rainer Kunze sieht das so. Er sagt, er weiß es, wann es soweit ist. Also deswegen ganz wichtig, dieses Wort des Wartens. Man guckt, wann ist da was reif und es fällt also runter, die Frucht. Wann ergibt sich da etwas? Auf schlichte, märchenhafte Weise kommt das ja auch im Kleinen Prinzen vor. Nicht? Der muss ja warten, bis da die Rose endlich mit ihrer Toilette fertig wird. Nicht? Kann ja nicht immer die Blätter daraus rupfen, damit das ein bisschen schneller geht. Nicht? Also immer dieser Gedanke des Wartens, bis sich was ergibt. Dinge, die einem am schwersten fallen, davon rede ich vor allen Dingen, auch wenn ich so bei Ärzten oder Pflegepersonal zu reden habe. Dann liegt jemand da, man kann eigentlich nichts mehr machen, aber ut saltem aliquid fiat, damit wenn überhaupt was geschieht, bettet man den nochmal um und tut nochmal das und tut ihn da wieder weh und dort weh, anstatt ihn einfach liegen zu lassen jetzt. Nicht? Also dieser Punkt, wo bin ich einfach nur da, statt dann nochmal was rumzutun. Also Sie können alle möglichen Gebiete hier aufnehmen, wo das hingehört. Ich habe das immer den Erstsemestern gesagt, habt Geduld mit euch. Ihr hört das jetzt alles und kommt schon komisch vor, aber das muss ein bisschen in euch einsickern und dann hinterher ergibt sich das so irgendwie. Nicht? Auch da gehört sowas hin, im Unterschied zu anderen Wissenschaften. Sondern das muss man erstmal so aufnehmen und ein bisschen auch vertrauen und dann mal sehen, was da draus wird. Und worum geht es im Ganzen? Das ist eigentlich das, was am Schluss von diesem Kapitel steht. Was man sein muss, Ganzheit gibt es nur in einer Form. Ich bin ganz Auge und Ohr. Für jemand oder etwas. Das ist die Ganzheit, die uns zusteht. Nicht die Kugel und nicht das Viereck, sondern ganz Auge und Ohr. Das sind die Erfahrungen an Ganzheit, die wir hier schon machen können. Und die wird dann für die Ewigkeit, heißt das Visio Beatifica. Da sind wir ganz Auge und Ohr. Unabgelenkt und offen für. Danke ich Ihnen für Ihre Geduld und Aufmerksamkeit.